Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Komm, Heiliger Geist, erfülle uns mit deinem Licht, mit deiner Klarheit, mit deiner Wahrheit. Erleuchte unsere Herzen. Erfülle uns mit der Liebe, mit heiliger Liebe, mit reiner Liebe, damit wir Sehnsucht haben nach dem wahren, nach dem lebendigen Gott, und dass wir so immer mehr gedrängt sind, das Erbarmen Gottes zu verkünden, es anzunehmen, aber es auch zu leben und weiterzuschenken. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Also mir ist ins Herz gekommen, ein Thema anzuschneiden, das der eine oder andere schon kennt, aber das es sehr häufig gibt in der Kirche, und das ist Verleumdung. Das ist heute sehr, sehr häufig Verleumdung. Man müsste schon sagen, dass es auch, das gibt Rufmord. Also wenn man jemanden den Ruf nehmen kann, wo man wo etwas erzählt wird, was dann ja dann eine Person ja eine Existenz zerstören kann. Das ist sehr, sehr leicht. Es ist schon fast in Mode gekommen. Ich rede jetzt nicht davon, dass es gerechte Anklagen gibt, dass Priester, Ordensleute und so weiter, Leute der Kirche, dass sie große Schuld auf sich geladen haben. Ja, ich sage nur einmal das Wort hier, Stichwort Missbrauch. Das hat es gegeben. Jeder Missbrauch waren zwei zu viel. Also mehr werde ich jetzt nicht darüber sagen. Aber einfach, dass jetzt möchte ich eine andere Seite mal beleuchten. Verleumdung ist fast in Mode gekommen. Das erleben auch viele Priester, die unschuldig angeklagt werden. Das gibt mehr, als man denken kann. Bei jeder Anklage, auch wenn nachher sich herausstellt, das war nicht so und das wurde aus dieser oder jener Ursache, diese Gründe sind unhaltbar, es bleibt ein Schatten. Es bleibt ein Schatten auf dieser Person, also entweder ein Schatten von anderen Personen, also andere Personen dann zum Beispiel befragt wurden und so weiter. Ja? Ich habe mich gefragt, die befragt werden, wird man denen nachher auch sagen, was dabei rausgekommen ist? Versteht ihr? Also bei einer Befragung werden dann viele rechts und links gefragt, aber sagt man denen auch, was das Endresultat ist? Wird man diesem Priester noch vertrauen oder vertrauen können? Genau. Der Pfarrer von Nachs hat solches erlebt. Das ist nicht neu. Ja? Er hat ein Wort gesagt und das ist sehr, sehr treffend. Der Verleumder ist wie eine Raupe, die über Blumen kriecht und darauf ihren ekligen Schleim zurücklässt. Noch einmal. Der Verleumder ist wie eine Raupe, die über Blumen kriecht und darauf ihren ekligen Schleim zurücklässt. Und der dann betroffen ist, zu Unrecht angeklagt ist, das macht schon etwas mit dieser Person. Das ist so. Und die Leute sagen immer, ja, es bleibt etwas zurück, ein Schatten, das stimmt, es ist Rufmord. Stellt euch vor, dann ist jemand dann, sagen wir mal, freigesprochen worden. Was heißt hier Freispruch? Man hat erkannt, dass die Anschuldigung haltlos war, grundlos war. Dann kommt der Nächste, noch einmal so eine Verleumdung. Was meint ihr, was das dann für ein Druck auf diese Person, auch wenn sie ganz, ganz im Herzen ganz klar ist, ganz frei ist und alles nur Lüge ist. Aber wisst ihr, die Welt möchte die Lüge hören. Das ist der Geist der Welt. Die Welt möchte Sensation hören. Das ist der Geist der Welt. Ein berühmtes Beispiel, Kardinal Pell.
Genau.
Also, der ist jetzt also stellvertretend für viele. Aber von vielen weiß man es nicht. Aber gut, er ist Kardinal, er war im Gefängnis und so weiter. Es gibt die vielen anderen, von denen wir nichts wissen.
Ich habe das jetzt nicht so verfolgt. Was hat man dem vorgeworfen?
Man hat ihm auch Missbrauch vorgeworfen. Ja.
Also dass er selbst Täter war?
Genau, dass er selbst Täter gewesen wäre.
Oder dass er vertuscht hat?
Täter. Hm. Okay. Unter den Leuten, die nach Ars kamen, waren auch solche, die haben einfach gesagt, er ist ein Dummkopf, also Intelligenz fehlt ihm und so weiter. Von seiner Bekanntschaft gab es andere Meinungen. Jetzt aber hat man dann gesehen, ja, er ist nicht so intellektuell. Und dann gab es Widersprüche. Die Leute haben sich beklagt beim Bischof über die Art und Weise, wie er predigt und so weiter. Und auch in Beratung, in Beichte. Und das kann uns allen passieren, dass man sagt, ja, der hat jetzt das und das gesagt. Wie oft habe ich persönlich erlebt, dass ich etwas gesagt habe in der Öffentlichkeit, auch bei Einkehrtagen. Und nachher haben die dann einige mit einer Person gesprochen, ja, der Pfarrer Frenz hat das gesagt. Und dann hat die Person gesagt, was hast du gesagt? Ja, das habe ich überhaupt nicht gesagt. Aber manchmal hören die Leute Dinge, ich sage nicht, die sie hören möchten, aber sie hören Dinge, die man nicht gesagt hat. Ich will sie nicht als Lügner hinstellen, aber manchmal sind die Menschen so in ihrem Film und dann kommen Verdrehungen und alles Mögliche. Und der Pfarrer von Ars, er wollte dann irgendwann einmal dann auch zum Bischof gehen, nicht um sich zu beschweren, aber auch nicht um sich zu beklagen. Und dann hat er einen Brief vorher vorbereitet und dann war Freitag. Dann den Brief zerrissen. Dann hat er gesagt, nein, heute ist Freitag, der Tag, an dem unser Herr sein Kreuz getragen hat. Ich muss auch das meinige tragen. Heute schmeckt der Kelch der Verdemütigungen weniger bitter. Also er hat das nicht dann wieder so zum Bischof oder so gebracht. Und er hat die Erfahrung gemacht, dass er auch durch dieses Kreuz dann sich tiefer mit Christus hat verbinden können. Aber dies gesagt, manchmal müssen wir doch sprechen und müssen wir doch jemand haben, einen guten Freund. Ich habe das auch irgendwo als Thema weiter unten, glaube ich. Wir brauchen auch einen Priesterfreund, jemand oder eine andere Person, wir wissen, da kann ich mich total anvertrauen. Weil, warum? Der Feind möchte, dass wir in Isolation gehen und in der Isolation verbittern wir. Dann gehen wir zugrunde. Also wenn wir nicht sprechen können über das, was uns betrifft, das sagen alle Psychologen, Psychiater, und wir haben das selbst erlebt und wir haben das in Beichte erlebt, wenn die Leute dann endlich über Dinge sprechen konnten, die schwer waren oder in Seelsorge, muss nicht alles Sünde gewesen sein, aber sich jemand anvertrauen können. Dann habe ich noch nicht viel gesagt, nicht viel Ratschlag oder so oder gebetet. Jesus ist mir schon leichter. Also allein sich aussprechen dürfen. Genau. Und dann kam Folgendes in der Zeit, als er in Ars war. Dann wurde ein junges Mädchen wurde schwanger. Ja. Und dann wurde gemunkelt, herumgemunkelt, was dann alles so, wer das gewesen sein war und so weiter. Ich lese jetzt einfach vor. Und ich glaube, das ist jetzt besser, als wenn ich das jetzt lange dann umschreibe. Ich möchte nur noch vorausschicken, einen Satz, den er auch gesagt hat. Niemals war ich so glücklich wie in den Augenblicken, da ich verfolgt und verleumdet wurde. Selig, die verleumdet werden. Selig seid ihr. Gott überschüttete mich dann mit Tröstungen. Gott gewährt mir alles, worum ich ihn bat. Und ich glaube, dass wir uns aussprechen dürfen, aber wirklich ganz, ja, ganz begrenzt. Aber wir dürfen auch Gott nicht fortlaufen. Es ist deine Gnade, dass dann Gott auch zu uns sprechen kann, ganz persönlich, wenn wir angefeindet werden. Und diese Gnade wollen wir doch auch nicht verpassen, versteht ihr? Also, dass wir sagen, okay, jetzt habe ich das bei dem und dieser Person anvertraut und nicht mit Gott. Besprechen wir auch unsere Sachen mit Gott. Okay. Eines der schlimmsten Ereignisse sollte beinahe so weit führen, dass er aus Ars flüchten wollte. Gegen Ende des Jahres 1876 stirbt die Witwe Martin, deren Tochter Christine dem Tanzfieber verfallen war. Christine verfällt daraufhin in eine Lethargie, die vom Pfarrer von Ars wahrgenommen wird. Als sich herausstellte, dass sie ein Kind erwartete, herrscht im ganzen Dorf ziemliche Unruhe. Doch Pfarrer Vianney nimmt sie in Schutz. Aha. Er hat gesagt, weil ich die Sünde hasse, liebe ich den Sünder. Wow, feiner Unterschied. Weil ich die Sünde hasse, liebe ich den Sünder. Ist das nicht... Das ist jesuanisch. Das ist Jesus. Also, er hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Den muss ich noch mehr lieben eigentlich, ja. So antwortet er, Pfarrer von Ars, den Menschen von Ars, die dann alles Mögliche daherreden. Es ist eine dunkle Nacht im September, als Christine ihr Kind zur Welt bringt. Dies erregt noch mehr den Spott von einigen Dorfbewohnern, vor allem der jungen Burschen. Als der Pfarrer von Ars sie, also die Christine, beschützen will, wird in einem der Wirtshäuser das Gerücht in Umlauf gesetzt, dass vielleicht doch der Pfarrer selber der Vater sein könnte. Nach einiger Zeit ist plötzlich Christine verschwunden. Sie hat den Druck der Mitmenschen nicht mehr ausgehalten und ist in die Zone gesprungen. Als der Pfarrer den Leichnam der Selbstmörderin auf dem Friedhof begräbt, löst dies Proteste aus. Selbstmörder werden nicht von der Kirche beerdigt. Wie viele haben die schon beerdigt? Mutter Renard, die Haushälterin des Pfarrers, weigert sich ebenfalls, das Kind von Christine zu behalten. Sie weigert sich. Worauf es der Pfarrer von Ars in die Providence bringt und sagt, das schickt euch der liebe Gott. Selbst Catherine Lassagne, also die ganz treue Mitarbeiterin war, plage nun die Zweifel an Johannes Maria Vianney. Seht ihr, wie die Leute sich auf einmal, wie sie auf Distanz gehen? Kann man dem noch trauen? Inzwischen werden die Verleumdungen immer mehr niederträchtige Briefe, werden vor dem Pfarrhaus deponiert. Oh, ich habe auch schon so erlebt, dass in der Tür, Kirchentür, das ging noch, ne, war nicht so schlimm. Einmal sonntags morgens habe ich die Kirche aufgesperrt, dickes Papier so geknittert. Wenn noch einmal solch ein Theater in der Kirche ist und die Kinder schreien, komme ich nicht mehr zur Kirche, anonym, gleich zerrissen. Also, wenn wir nicht mehr aushalten, dass Kinder mal ein bisschen laut sind in der Kirche und gleichzeitig uns beschweren, ja, dass keine jungen Familien in die Kirche kommen, da stimmt was nicht. Okay, gut. Das war harmlos. Jetzt, doch der Pfarrer von Ars schweigt beharrlich zu all den Vorwürfen gegen seine Person, obwohl er dabei Furchtbares durchmachen muss. Er sagt, ja, ich leide, wie ich nie zuvor gelitten habe. Gegen dieses Leid war alles andere nichts. Heute ist ein Kind, das mir sonst stets freundlich die Hand gab, vor mir fortgelaufen, als wäre ich der Leibhaftige. Also seine Medabrin, fortgelaufen. Das Werk des heiligen Pfarrers von Ars, das inzwischen aufgebaut ist, droht unterzugehen, da nun selbst gutgesinnte Menschen Zweifel an ihm bekommen. Inzwischen kommt sogar der Dechant von Trévoux, der vom Bischof beauftragt ist, ins Pfarrhaus. Er schlägt ihm vor, entweder den Rücktritt einzureichen oder eine Volksmission für Ars zu organisieren. Der Pfarrer von Ars entscheidet sich vorerst für die Mission. Kartäusermönche aus Lyon kommen und predigen tagelang auf der Kanzel und verteidigen den Pfarrer. Doch die Leute von Ars sagen, wenn er selbst nicht spricht, wie soll man ihm das glauben? Doch Gott lässt Johannes Maria Vianney nicht im Stich. Am dritten Tag nach dem Beginn der Mission ereignet sich ein Unfall. Ein Pferdeknecht des Bauern Trève, der Name, der sich über den Pfarrer von Ars im Wirtshaus lauter als alle anderen lustig gemacht hat, wird von einem Hufschlag getroffen und ruft in seinem Todeskampf nach einem Kartäuser. Nach der Beichte ließ der Priester sofort den Bürgermeister des Dorfes und andere Ehrenmänner holen und fordert sie auf, das Geständnis des Sterbenden zu hören. Das lautet, ich bin der Vater des Kindes, das Christine Martin geboren hat. Ich habe es dem Pfarrer Vianney längst schon in der Beichte bekannt, aber er hat nicht gesprochen. Beichtgeheimnis lässt grüßen, ha? Was für ein Kampf. Er wusste es, die anderen wussten es nicht, durfte nicht sprechen, konnte nicht sprechen, hat sich nicht verteidigt. Er war nur noch in den Händen Gottes. Lieber in die Hände Gottes fallen, ja, heißt in einem Psalm. Ja. Sofort verbreitet sich die Nachricht im ganzen Dorf, doch fast scheint es zu spät zu sein, da Pfarrer Vianney inzwischen seinen Rücktritt beim Bischof eingereicht hat. Schließlich kann aber doch nicht dank der Intervention des Bürgermeisters und des Grafen Garetz erreicht werden, dass der Rücktritt vom Bischof angenommen wird. Durch dieses Ereignis wird die Pfarrgemeinde Ars derart erschüttert, dass die Mission zu einem gigantischen Erfolg wird. Seht ihr? Das ist immer so, wenn etwas aufgebaut wird, es wächst etwas, dann wachsen auch die Angriffe. Darüber dürfen wir uns nicht wundern. Also wenn Gutes geschieht, dann ist das Böse oder der Böse ist nicht weit weg. Wo viel Licht ist, da kommt auch Schatten, da kommt manches. Ja, das zeigt sich dann auch. Und dann, fast das gesamte Dorf bekennt seine Sünden und keiner spricht mehr schlecht über den Pfarrer. Achs ist nicht mehr Achs. Ich habe ein Sprichwort gehört von einer älteren Dame, die war in einem Seminar dabei, 87 Jahre, also wirklich, also habe ich gestaunt, wie viel die von der Bibel weiß. Ich habe da anfangs gesagt, also die weiß so viel, wahrscheinlich ist die evangelischer Herkunft oder so weiter, aber sie ist katholisch. Ja? Und eine Frau, die auch viel gelitten hat und die hat einen lateinischen Spruch, hat sie so losgelassen, dann hat sie gesagt, folgendes, ich habe es nicht verstanden, ich brauchte die Übersetzung. Dolor hic proderit olim. Dieser Schmerz wird dir einst nützen. Wow, habe ich nicht gekannt. Habt ihr ihn gekannt? Dieser Schmerz wird dir einst nützen. Und das ist das Erleben vom heiligen Pfarrer von Ars. Und wie oft ist es bei uns so, dass wir über Dinge überhaupt nicht sprechen können, auch weil es Beichtgeheimnis ist. Also dass wir wirklich gebunden sind. Und wisst ihr, wir sind ja jetzt schon fast so weit gekommen, dass man das Beichtgeheimnis in bestimmten Fällen, dass man sagt, das muss gebrochen werden, auch von Staatsanwaltschaft, dass man, also die Frage stand im Raum, dass das geschehen sollte, besonders in diesen Fällen. Okay, also.
Wie heißt der lateinische Satz?
Dolor hic proderit olim. Ja. Also zur Freundschaft nur ganz kurz etwas. Also, im Buch Jesus Sirach steht, im 6. Kapitel. Ich lese da den ersten Satz und dann, den ersten Vers und dann ein paar folgende ab 14. Von deinen Feinden halte dich fern, vor deinen Freunden sei auf der Hut. Und dann, Vers 14. Manchmal meinen wir, dass es Freunde sind. Ich glaube nicht, dass man 10 gute Freunde hat, 10 beste Freunde, glaube ich nicht. Mit denen man gut auskommt, ja, okay. Vers 14. Ein treuer Freund, ist wie ein festes Zelt. Wer einen solchen findet, hat einen Schatz gefunden. Für einen treuen Freund gibt es keinen Preis. Nichts wiegt seinen Wert auf. Das Leben ist geborgen bei einem treuen Freund. Ihn findet, wer Gott fürchtet. Oh, ja. Da haben wir schon Instrumentarium zur Unterscheidung. Ja. Also jemand, der Gott fürchtet, der eine Autorität über sich hat, der Respekt vor Gott hat. Ja. Wer den Herrn fürchtet, hält rechte Freundschaft. Wie er selbst, so ist auch sein Freund. Genau. Okay. Jetzt ein anderes Thema. Ich gehe ein bisschen weiter hier. Wir sind auserwählt. Und das ist sehr wichtig für uns, uns immer wieder daran zu erinnern, dass wir wissen, also Priester, zum Priester bin ich berufen worden, gerufen worden. Ich bin vom Herrn zum Priester gerufen. Und ich habe euch erwählt, nicht ihr habt mich erwählt. Ich habe euch erwählt. Ich wusste lange nicht, also, was mein Beruf sein sollte. Ich erzähle das jetzt ganz kurz. Mit 7 Jahren, nach der ersten Heiligen Kommunion, habe ich zur Mutter gesagt, ich werde Priester. Dann war das vergessen. Ja, ich bin zur Messe gegangen. Okay. Dann mit 15, dann habe ich den Glauben wieder ein bisschen neu entdeckt. Ich war nicht so weit ab, ich war nicht wirklich abgefallen, aber zur Kirche gehen, so weiter, das war dann schon mühsam, ja, in diesem Alter. Und dann habe ich den Glauben neu entdeckt und dann habe ich gedacht, ja, ich werde Schreiner werden. Ich wollte das Ganze schmeißen, also Gymnasium und so weiter. Es war mir zu anstrengend, Schreiner. Aber der Priester hat mir gesagt, Du kannst immer noch Schreiner werden, du kannst aber auch Abitur schaffen, okay, mache ich Abitur. Und dann mit 17, das war noch vor Abitur, ich werde Pädagoge werden, Erzieher. Der Priester gemeint, pass gut auf, was du dir auferlegst. Als Pädagoge, wenn du 45 bist und plus, werden deine Nerven das aushalten. War ein weiser Ratschlag. Dann wollte ich Religionslehrer werden, hatte ein Vorbild von einem Religionslehrer, der auch verheiratet war. Und dann habe ich Abitur geschafft und dann kam auf einmal plötzlich ein Sabbatjahr machen. Das war quasi unmöglich, als mein Vater ein ganz einfacher Arbeiter und das war schwer. Später, als er gestorben war, hat meine Schwester mir gesagt, was der Vater damals gesagt hat. Er hat es mir nicht gesagt. Dann muss ich jetzt noch ein Jahr länger arbeiten bis zur Rente. Hat er mir nicht gesagt. Das hat mir Tränen gebracht, dass er das gesagt hat und dass er das auch getan hat. Ein Jahr länger musste er dann arbeiten, wegen, ich weiß nicht was, finanziellen Ursachen, ja. Und dann, in diesem Sabbatjahr, dann war ich mit einem französischen Priester in der Bretagne. Er war damals noch nicht Priester. Und dann war so eine Mission in den Schulen. Er hat gesagt, dann kommst du mit und dann kannst du Zeugnis geben. Und dann habe ich so vor dieser Aula, vor den Studenten, habe ich dann mein Zeugnis gegeben, ganz einfach. Und dann haben die mich gelöchert. Ja, und was tust du? Du machst jetzt Sabbat, ja, aber was tust du dann? Das war dann meine Frage. Und dann, eines Abends waren wir dann in einer ganz bescheidenen Kapelle vor dem Tabernakel. Und dann kam diese Frage wieder. Und was wirst du dann tun? Was wird dein Beruf sein? Und dann habe ich dem Herrn, eine Steilvorlage gegeben. Jetzt wird es gefährlich. Ich habe zum Herrn gesagt, zwei Dinge. Also ich habe es dem Herrn eigentlich leicht gemacht. Wenn du möchtest, dass ich Priester werde, dann bitte ein Zeichen. Und zweitens die Sache mit dem Zölibat. Dann musst du für mich sorgen, mir die Kraft geben, also das Zölibat zu leben. Dann habe ich gedacht, ja, irgendwann wird wieder jemand um die Ecke kommen. Der Regens vom Priesterseminar, der hat sich schon bei mir gemeldet. Ich war vor dem Sabbatjahr, war ich eingeschrieben als Laientheologe in Straßburg, weil da andere Luxemburger studiert haben. Dann hat der mich angerufen, ob ich nicht Priester werden wollte. Habe ich aber abgelehnt. Und hier habe ich dann gedacht, kommt wieder jemand, der sagt, Franz, du könntest Priester werden. Das hat es mehrere Male gegeben. Aber das war mir nicht genügend. Und dann, auf einmal, ich saß ruhig da, dann sehe ich hinter meinen Augen Bibelreferenz. 1 Samuel, 3. Kapitel, 5. Vers. Sehe ich so grafisch, sehe ich wirklich geschrieben da. Ich meine, die Hand gekniffen, ist geblieben. 1 Samuel, 3. Kapitel, 5. Vers. Dann habe ich aufgeschlagen. Hier bin ich, du hast mich gerufen. Die Berufung des Samuel. Ich wusste das nicht, dass das da steht. Und das ging so wirklich durch mich hindurch. Das war so real, also ich würde mich selbst belügen, wenn ich sagen würde, das war nicht richtig, das war nicht recht. Und ja, dieser Mann, der dann später Priester geworden ist, eine andere Person, die dabei war, die waren happy, happy. Aber ich war weder himmelhoch jauchzend noch zu Tode betrübt. Es war ein surrealistischer Moment, also wo ich wusste, eine Tür schließt sich, eine andere Tür tut sich auf. Und also ich bin dem Herrn so dankbar, dass es wirklich einen Ruf von ihm gegeben hat und dass nicht andere Menschen da manipuliert haben. Unsere Mutter, sie hat immer darum gebeten, also es war ihr Gebet, dass einer von ihren Kindern dann Priester würde. Ich bin der 6. von 7 Kindern, zwei ältesten Schwestern sind Ordensfrauen geworden, ja. Und mir hat sie nie etwas davon erzählt. Als ich nach Hause gekommen bin und dann erzählt habe, ich werde dieses Priesterseminar gehen nach dem Sabbatjahr, dann ging sie zum Schlafzimmer, hat eine Postkarte mitgebracht und dann hat sie gelesen, das war von ihrer Freundin, auch eine Ordensfrau, anlässlich meiner Taufe oder Geburt hat sie geschrieben, vielleicht wird dein kleiner Franz Priester werden, vielleicht. Aber sie hat mir das erst dann gezeigt. Und im Nachhinein habe ich so viele Bestätigungen bekommen. Es war gut, dass die im Nachhinein gekommen sind. Ja, so dass ich, ja, ich bin dem Herrn wirklich dankbar für die Berufung. Also Priester, zum Priester werden wir gerufen von Gott. Und da hat jeder seine eigene, seine ganz persönliche Geschichte. Auserwählt für wen? Natürlich sind wir zuerst auserwählt für Christus. Er möchte uns für sich haben. So wie den Jüngern, heute Morgen haben wir das im Evangelium gehört, er rief seine Jünger zu sich, um sich ihnen anzuvertrauen. Also das ist, glaube ich, das ist so wichtig, das dürfen wir nicht unterschätzen. Jesus ruft uns zu sich, er will uns zunächst für sich haben, dann kommt Mission. Also warum für sich haben? Damit er seine Liebe, seine Wünsche, ja, auch Gaben, dass er alles in uns hineinlegen kann, damit wir dann auserwählt sind. Für wen noch? Ja, für die Menschen. Wir sind nicht für uns selbst, eigentlich nicht zum Selbstzweck auserwählt, so möchte ich das formulieren. Okay, vielleicht sind wir schon manchmal über unsere Grenzen gegangen, dass wir es einfach übertrieben haben und wir sind, also manchmal habe ich gesagt, ich habe das gegeben, was ich nicht mehr hatte. Kennt ihr das? Überarbeitet. Ich habe auch das gegeben, was ich nicht hatte. Ja. Und als ich diese Vorträge vorbereitet habe, einmal habe ich dann, ich mache immer Mittagsschlaf, 10 Minuten. Während der Siesta hat der Herr mir diese Dimension der Erwählung gezeigt. Und das hat mir dann auch gezeigt, welchen Reichtum eigentlich die Erwählung hat. Und das war schön und zeigt dann auch die Fruchtbarkeit unserer Erwählung. Wenn ich anfangs gesprochen habe über Unrecht, über Verleumdung und so weiter, dann dürfen wir aber die andere Seite nicht vergessen, was es alles an Gutem gegeben hat. Meistens erinnern wir uns an das Schlimme, das hält länger. Aber das Gute, da haben wir Tendenz zu vergessen. War schon beim Volk Israel so. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was ihr dir Gutes getan habt. Und dann habe ich, erzähle das jetzt ein bisschen. Gott hat uns erwählt für die Menschen, für unsere Mitmenschen. Ich habe es dann überschrieben, er hat uns erwählt für Begegnungen. Kannst du dich erinnern an diese vielen überraschenden Begegnungen, die der Herr dir geschenkt hat? Das war die Frage an mich selbst, ja. Mit wie viele Sterbende hast du begleitet? Wenn ich jetzt in die ersten Pfarrei, das war nicht so weit weg von der Hauptstadt Luxemburg. In der Hauptstadt Luxemburg gab es damals mindestens 5 Krankenhäuser. Mindestens 5. Jetzt sind einige kleine geschlossen worden seit einigen Jahren. Aber wie oft bin ich zu Krankenhäusern gefahren? Nicht nur einmal zu einer Person. Das war so im Rhythmus drin, also immer wieder zu besuchen. Also das war, oder ich erinnere mich, mein erster Krankenbesuch, als ich Diakon war, da hat man mich in ein Krankenhaus geschickt und nachher habe ich erfahren, da wollten die nicht wirklich hingehen. Da war ein Mann, der ist bei lebendigem Leibe verfault, kann man sagen, vom Krebs, aufgefressen vom Krebs. Das war im Zimmer wirklich, das war schrecklich auszuhalten. Und noch abends hat man den Geruch in der Nase gehabt. Aber ich durfte hin. Ja, und dann habe ich mich erinnert an einen Mann, der im Krankenhaus, Nervenzusammenbruch, das gleiche Krankenhaus als Diakon. Warum hat er Nervenzusammenbruch? Weil seine Frau ihr Kind abtreiben wollte. Das ist also schrecklich, dann habe ich gedacht, auch diese Begegnung, viele, viele Begegnungen, ja. Und dann Begegnungen mit vielen Kranken, mit jungen Leuten, ja, auch Fußball habe ich mit ihnen gespielt. Ja, und habe Fahrradtour mit ihnen gemacht, wo ich heute sage, Mann, da hast du aber Mut gehabt, über Straßen mit denen im Fahrrad zu fahren. Also heute, also würde ich sagen, nein, no go, also zu gefährlich. Ja. Dann Gespräche, viele Gespräche bei Trauungen, bei Familien, Kindertaufen, Erstkommunion, Vorbereitung, viel Freude erlebt dabei, also wirklich sehr viel. Und dann die Feiertage, auch die Erstkommunionfeiern, wie schön das alles war. Oder Krankenbesuche zu den Feiertagen. Das ist mir, auf einmal habe ich gedacht, ja, in der ersten Pfarrei, das war großartig. Die letzte, also ich war 16 Jahre in der ersten Pfarrei. Also ab dem 8. Jahr ungefähr, der 9. Jahr, habe ich zu Ostern, zu Marie Himmelfahrt und zu Weihnachten und Allerheiligen Weihnachten eine Runde gemacht. Es waren jedes Mal 100 Personen zu besuchen. Auch wenn welche gestorben waren, sind wieder andere dazugekommen. Aber das war so reich. Das war einfach stark. Oder in der Schule. habe ich auch sehr viel Schönes, ich habe auch weniger Schönes erlebt, das auch, aber sehr viel Schönes erlebt mit den Kindern. Ich gebe jetzt irgendetwas jetzt zum Besten mal von den Kindern. Dann sollten die dann gegrüßt, heißt Maria, lernen, das Gebet. Das wurde zu Hause nicht mehr so richtig gelernt oder gebetet. Und dann haben wir es dann in der Schule dann gelernt. Und dann habe ich dann ein Kind aufsagen lassen, hat sie gesagt, Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt oder nie und in der Stunde unseres Todes. Also ultimativ. Die Rosenkranz, die verschiedenen Geheimnisse. Jesus, der für uns mit Donnern gekrönt wurde. Also solche, das sind kleine Klöpse. Aber wir haben viel, viel Freude erlebt mit den Kindern, also in der Schule. Also wo auch Begeisterung bei den Kindern war. Das war wirklich schön. Dann hat man mich, ein älterer Priester hat gesagt, Herr Franz, würdest du nicht in ein Erziehungsheim gehen für junge Mädchen, die einen waren in Drogen, war schon mit Mord, also die schon getötet hatten, in ein Erziehungsheim, dann sollte ich die besuchen. Da könnte ich jetzt Stories erzählen bei diesen Besuchen, was ich da erlebt habe. Dann ins Gefängnis, gefangene Person, ich habe das kürzlich vor Tagen erlebt, also die, ja, Mörder und auch andere, Krankenhäuser, Krebskranke, Depressivpersonen, Suizidgefährdete, AIDS-Kranke. Ich kann mich erinnern, das erste Mal, wo ich so einen AIDS-Kranken, das war ja, kann ich mich erinnern, der Anfang von AIDS, als das bekannt wurde. Also Schutzmaßnahmen, also hoch 7, nicht hoch 3, hoch 7. Zweitens habe ich gedacht, ja, wie wird das jetzt gehen? Was wirst du dieser Person sagen? Das war meine Frage bei vielen, auch bei vielen anderen Kranken oder Krebskranken oder Sterbenden. Was wirst du tun? Und dann hat sich bei mir entwickelt, dass ich auf dem Weg dorthin Rosenkranz gebetet habe und mir nicht mehr überlegt habe, was wirst du sagen? Nicht mehr überlegt. Aber als ich dann angekommen bin, ist alles natürlich gelaufen. Dann Einweihungen, also Häuser eingeweiht, ja, und dann Gasthäuser, ja. Oh, da habe ich auch manches erlebt, also wo ich dann auch verspottet wurde, ich bin mit der Bibel gekommen, ja, und so weiter. Und dann hat jemand, ein Polizist hat so eine Bemerkung gemacht, ja, Herr Pfarrer und die Frauen, wie geht das und so weiter. Dann habe ich ihm sagen können, wissen Sie, ich weiß nicht, wie die Kirschen schmecken. Mehr habe ich ihm nicht gesagt. Ja, also das muss man dann stehen lassen. Windräder habe ich dann auch eingesehen. Dann Politikern die Hand gegeben. Oioioi. Vieles war feierlich. Also in der Schule, dann Lehrer, Gläubige, Ungläubige. Und dann auch diese Dramen, die Personen erlebt haben. Ihr kennt das jetzt alles, was ich erzähle. Frauen, die ein Kind verloren haben. Oder Frauen, denen auf einmal bewusst wurde nach der Abtreibung, was jetzt wirklich passiert ist. Personen, die verlassen wurden, also Scheidung, Personen, die missbraucht wurden. Da darf ich vielleicht auch ein Zeugnis geben von Missbrauch. Ist mir wenigstens zweimal, weiß ich, dass es vorgekommen ist. Eine Person ist gekommen aus Deutschland, mehrere hundert Kilometer jede vierte oder sechste Woche hergefahren nach Luxemburg. Und dann, ich habe ihr zugehört, dann habe ich gebetet, ich habe nicht viel Fragen gestellt. Also ich habe gedacht, ja, Neugierde ist hier fehl am Platz, also das geht überhaupt nicht. Ich habe sie einfach reden lassen, ich bin kein Psychologe, aber beten, das kann ich schon. Eines Tages, was die Person mir so geschildert hat, das war so erdrückend und bedrückend. Und dann war Schweigen. Ich hatte Hauskapelle und dann hat sie angefangen zu weinen. Auf ihrem Stuhl, ich saß auf meinem Stuhl und ich habe leise in mich hineingeweint. Dann hat die Person zu mir gesagt, Herr Pfarrer, nach einer Pause, haben Sie jetzt geweint? Ja, ich habe geweint. Dann hat sie gesagt, das war für mich, als ob Jesus mit mir weint. Und das hat dann das Ganze gelöst. Eine andere Person war ähnlich. Die hat gesagt, also es ist nicht so, dass ich das jetzt provoziere, aber das war wirklich so zu viel eigentlich. Dann hat sie gesagt, haben Sie es geweint? Ja, ich habe geweint. Dann hat sie gesagt, das ist das erste Mal, dass jemand, also ein Mensch mit mir weint. Für sie war es dann gelöst. Das ist ja oft das Problem bei Missbrauch, dass das nicht anerkannt wird. Versteht ihr? Oder man will das nicht hören und so weiter. Okay. Also ich kann nicht mehr aufzählen, und keiner von uns wahrscheinlich kann das aufzählen, für wie viele Personen wir erwählt sind. Und wir sind es nicht immer so bewusst, manchmal sagen wir, oh, auch noch diesen Besuch. Einmal abends, ich saß, war sonntags, ich war noch zum Laufen, ich hatte damals gut Zeit, habe ich Jogging gemacht. Und dann saß ich müde so an meinem Schreibtisch. Und dann kommt mir die Idee, ruft diese Person an nach Frankreich. Habe ich diesen Anruf getätigt. Ich habe mit der Person gesprochen. Das war einfach so ganz normal. Wie geht es? Da, da, da. Wochen später ruft sie mich an und sagt zu mir, wissen Sie, als Sie mich angerufen haben, ich hatte schon das Glas und die Tabletten in der Hand. Das hat dann das verhindert. Versteht ihr? Also, dann habe ich einen Besuch gemacht von einer Person, der hat sich offiziell, so auch in der Pfarrei, kleine Pfarrei, das war schon mutig von ihm, als Atheisten deklariert. Aber die Familie, sein Schwager oder, ja, oder die Schwägerin, die waren schon gläubig. Und dann habe ich gefragt, und ich ließ fragen, ob er bereit dazu wäre, dass ich ihn besuche. Ja, dann war er bereit. War bereit und hat gesagt, sind Sie einverstanden, dass wir Vater unser gegrüßt heißt Maria beten? Er war einverstanden. Es ging dann wirklich auch ums Sterben bei ihm. Also so viele andere Personen, auf denen wir, sage ich mal geistlich gesprochen, unseren Fingerabdruck hinterlassen haben. Versteht ihr? Jemand hat gesagt, ein amerikanischer Prediger, ich habe das auch schön gefunden, hat gesagt, es gibt so viele Personen, die eigentlich für uns da sind, durch die Jesus arbeitet, damit wir zum Herrn kommen. Und erst im Himmel werden wir erfahren, von wem alles wir Fingerabdrücke auf unserer Seele haben, die uns geholfen haben. Und das werden viele sein, da werden wir uns wundern. Ja, also wir haben es vielleicht vergessen, was wir alles schon erlebt haben, dass das viele Gute. Und Jesus sagt, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan hat, das habt ihr mir getan. Er wird es nicht vergessen. Genau. Und dann, das ist mir auch noch gekommen, während meine Mittag, vor dem, also wo ich Mittagsschlaf halten sollte. Kannst du die Stunden zählen, die du mit Menschen und für Menschen verbracht hast? Ich habe oft, also das sind Stunden, Tage in Krankenhäusern, Gefängnis. Aber die Stunden, wo ich gewartet habe vor der Tür im Krankenhaus, da kommt man ja nicht immer gleich rein, wenn gerade dann Pflege ist und so weiter. Und dann die Stunden, in denen du schweigen musstest. Ja? Die Stunden, wo man dir Unsägliches anvertraut hat und dass du der Person es erlaubt hast zu sprechen, wo du innerlich gelitten hast, ohnmächtig warst, mit ihnen geweint hast. All das hat der Herr nicht vergessen. Und dann gibt es auch Überraschungen. Also ich habe einige schöne Überraschungen erlebt und das werden meine mit in die ersten Fragen sein, wenn ich in die Ewigkeit komme. Ich war junger Priester, erste Pfarrei und dann Ostermontag war Segnung von Fahrzeugen und da die Tradition schon von meinen Vorgängern und Vorgängern war, dass dann viele Priester eingeladen wurden zu einem schönen Mittagessen. Wir hatten schönes Mittagessen, schönes Dessert, ja. Und dann kommt Telefonanruf. Oh, Herr Pfarrer, würden Sie bitte kommen? Die Oma ist gestorben. Okay, Nachbardorf. Ich war in knapp 10 Minuten war ich da. Und dann, ja, die Oma liegt auf dem Sofa. Ja, Schwiegertochter und der Sohn, die haben geweint und so weiter. Und ich weiß nicht, ich weiß bis heute nicht, warum ich das so getan habe. Dann gehe ich zur Oma und ich gebe ihr, reiche ihr die Hand. Und dann sagen sie, Frau so und so, wenn Sie mich hören, dann drücken Sie mir die Hand. Hat die mir die Hand gedrückt. Dann habe ich gesagt, wenn Sie mich hören, dann öffnen Sie jetzt die Augen. Die Augen geöffnet. So, Oma, und jetzt stehen wir auf. Ostermontag. Jetzt sitzen wir. Dann saß ich auf dem Sofa, ein bisschen Zeit vergehen lassen auf dem Sofa. So, und jetzt stehen wir auf, machen wir eine Runde um den Tisch. Die Oma hat noch ein paar Jahre gelebt. Die waren schon alle, hat schon alle abgeschlossen mit der Oma. Also. Ein anderes Mal, das war auch ja, speziell. Als ich von der ersten Pfarrei, als Abschluss war eine Pilgerreise nach Lourdes, das war aber wirklich die letzte offizielle Aktion, sagen wir mal so, pastoraler Einsatz, komme ich mit meinem Koffer ins Pfarrhaus und dann kommt eine Frau mir entgegen von oben, ich komme den Berg hoch, sagt sie, Herr Pfarrer, würden Sie nicht zu meinem Schwiegersohn ins Krankenhaus gehen? Die Ärzte wissen nicht, was mit ihm los ist. Ich sagte, ja, das werde ich tun. Ich war müde von der Pilgerreise, von dem ganzen Jahr und sollte auch noch umziehen. Und dann, erst 4 Tage später bin ich hin. Ein funkelnagelneues Krankenhaus, auf Intensiv, nur diese Person, okay? Und dann bin ich hin zum Bett und dann, ja, der hat überhaupt nicht reagiert. War voll mit Kabeln, intubiert, also alles, also ganze Menü. Dann habe ich die Gebete gemacht, also Krankensalbung, Lossprechung und so weiter, so auf Sterben vorbereitet, ohne vom Sterben zu reden, so, ja. Und dann, ja, ich war dann fertig. Was soll ich jetzt noch tun? Ich habe mich umgedreht zur Tür, ich habe die Klinke an der Hand und dann habe ich innerlich die Stimme gehört oder Impuls gehabt, du hast noch Zeit. Zeit wozu? Was soll ich in der Zeit tun? Und dann kam aus Psalm 118, ich werde nicht sterben, ich werde leben, um die Taten des Herrn zu verkünden. Oh, okay, kam der Satz. Bin ich zu diesem Mann hin? Ja, jetzt wisst ihr schon, was Franz Müller dann macht. Ich habe die Hand geholt, habe gesagt, der hat noch gelebt. Ja. Also bitte strengen Sie sich jetzt nicht an mit der Röhrenschnitt. Ja. Reden geht überhaupt nicht. Ja. Also dann drücke mir leicht die Hand. Kam leichter Händedruck zurück. Okay? Und dann habe ich ihm gesagt, du wirst nicht sterben, du wirst leben und du wirst die Taten des Herrn verkünden. Das habe ich ihm einfach so verkündet. Ich habe ihm keine Erklärung gegeben. Und dann habe ich gesagt, du, wenn du mich hörst, dann öffne jetzt die Augen. Dann hat er die Augen geöffnet. Dann habe ich ihm in die Augen hinein gepredigt, du wirst nicht sterben, du wirst leben. Er war Sänger im Chor. Ich habe gesagt, und du wirst wieder auf der Empore stehen und du wirst singen, du wirst den Herrn verherrlichen und so weiter. Dann habe ich so gebetet und für mich war es so, fast als ob es normal ist, was da passiert. Aber dann geht die Tür auf, bin ich erschrocken und habe gesagt, wer kommt jetzt? Was macht der Priester und so weiter. Dann war es seine Ehefrau und der Sohnemann, der war gerade frisch gebackener Lehrer, sagt man bei uns. Und was ist hier passiert? Oh, ja, ich habe mit ihm gebetet. Ich war so ein bisschen ängstlich. Und dann, also die haben sofort einen Unterschied gemerkt, ich nicht. Die Nichte von diesem Mann, also, die hat bei mir im Pfarrhaus gearbeitet. Sie war Ministrantin gewesen und in meiner neuen Stelle, wo ich hinkam, sie hatte keine Arbeit, aber sie war praktisch veranlagt und so weiter. Sie hat später 3-4 Jahre im Haushalt da gearbeitet. Dann habe ich zu ihr gesagt, du, dein Onkel, wie geht es dem? Oh, der Onkel ist wieder zu Hause. Okay, dann habe ich gesagt, dann frag mal deinen Onkel, ob er sich erinnern kann an meinen Besuch. Und dann hat sie gesagt, ja, ich werde ihn fragen. Dann kommt sie irgendwann zurück und dann sagt sie, ja, mein Onkel hat gesagt, Pfarrer Franz war da und der hat an dem Bett gerüttelt. Und dann bin ich wach geworden. Und also am Bett rütteln in einem Krankenhaus, das tut man zweimal, das erste und das letzte Mal. Und dann war etwa nach 10 Tagen war ich zu Hause, nach dem Besuch. Also, und die Ärzte wussten nicht, was mit ihm ist. Sie wussten nicht, was mit ihm ist. Also das war, ja, und so gab es andere Sachen, also wo ich Schönes erlebt habe mit dem Herrn. Also das Leid und das Leiden, das Schöne und das weniger Schöne, ja, alles zur Verherrlichung Gottes. Und so bitte ich dich, Herr, dass du uns aufbaust und dass wir auch in den Zeiten, wo schwer es ist, an dir festhalten, bei dir unseren Schutz suchen, unseren Schutz finden. Und das Schöne und das Gute, was du uns hast erleben lassen, dass wir es nicht vergessen. Und dass wir wissen, für wen wir auserwählt sind. Dass du uns auserwählt hast. Dass du einen großen Plan hast mit jedem Einzelnen von uns. Und dass du zu der Berufung, die du uns geschenkt hast, auch stehst. Und das soll genügen, Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.